Gutes Leben, der Running Podcast.
Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Dieser Podcast wird präsentiert von Essex. Wir sprechen heute mit einer Juristin und Ultraläuferin, die sich als ersten Wettkampf den 100 Kilometer Zugspitz Ultra Trail aussuchte. Mehr als 200 Gipfel, 34 Marathons, 19 Ultra Trails in 15 Ländern auf 4 Kontinenten liegen hinter ihr. Sie hört gerne Death Metal, wird von Freunden Körperklaus genannt und ihr Credo lautet: Und wenn ich sterbe, ich bringe das Ding zu Ende. Herzlich willkommen, Juliane Ilgert.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich riesig, dass wir heute reden und es gibt so viele spannende Dinge über dich, aber was mich natürlich erstmal interessiert ist, wie kommt man auf die Idee, sich als ersten Wettkampf ausgerechnet so einen 100 Kilometer Zugspitz-Ultra auszusuchen und dann gleich auch noch durch die Rocky Mountains zu rennen? Also das ist ja schon ein bisschen verrückt.
Ja, das muss ich oft erklären, ich kann es auch nachvollziehen. Also mein allererster Wettkampf, muss ich dazu sagen, war ein 5-Kilometer-Lauf. Und der 100-Kilometer-Lauf, das war dann halt nur ein Jahr später. Da kommen wirklich Fragen auf, warum. Ja. Also vor meinem ersten 5-Kilometer-Lauf hätte ich nie gedacht, dass ich es schaffe, 5 Kilometer am Stück zu laufen. Also ich war total aufgeregt. Das war aber in meiner alten Heimatstadt Hema im Sauerland, so ein 5-Kilometer-Lauf auch über unebenes Gelände. Und boah, das war so ein großes Ding für mich. Und einen Tag vorher bin ich noch ins Fitnessstudio gegangen und habe das Laufen auf 5 Kilometer gestellt und habe versucht, es abzulaufen, weil ich gar nicht wusste, ob ich diesen Wettkampf schaffen kann. Und ich habe es im Fitnessstudio in der Vorbereitung quasi auch nicht geschafft. Also diese 5 Kilometer waren einfach zu krass für mich. Aber dann bin ich trotzdem angetreten, weil mein Papa hat gesagt, er wartet im Ziel mit Kuchen auf mich. Und dann dachte ich, komm, kannst jetzt auch keinen Rückzieher machen, läufst einfach mal los. Und dann bin ich losgelaufen und bin dann auch irgendwie ins Ziel gekommen. Und dann war da mein Papa mit Kuchen und ich habe alte Freunde wieder getroffen. Also das war so ein schönes Erlebnis, dass ich danach dann eben Bock auf mehr hatte.
Wie alt warst du denn da bei diesem Lauf?
Das ist jetzt 10 Jahre her. Da war ich, genau, ich werde 30 dieses Jahr. Das heißt, da war ich knapp 20. Und das war der erste Lauf. Und dann im Laufe der nächsten Wochen, da habe ich dann mein Jurastudium angefangen. Da habe ich dann irgendwie auch Leute kennengelernt, die dieses Trailrunning eben machen. Und da bin ich dann irgendwie an die falschen Freunde geraten, sage ich mal. Und habe dann ein Jahr später nur meinen ersten 100er gemacht. Und danach habe ich aber auch gesagt, nee, das mache ich nie wieder. Das war so anstrengend. Also 100 Kilometer innerhalb eines Laufjahres irgendwie zu machen, das war eigentlich viel zu krass. Aber du hast ja auch diesen Trans Rockies Run erwähnt. Den hatte ich über eine Ausschreibung gewonnen, die Teilnahme. Und der hat dann wiederum so viel Spaß gemacht. Und das war so schön, da abends irgendwie immer am Feuer, am Lagerfeuer mit den anderen Läufern zu sitzen, dass ich eben die Laufschuhe nicht an den Nagel gehängt habe, sondern weitergemacht habe. Weil diese Gemeinschaft und das leckere Essen und draußen sein, das hat dann so dieses Trailrunning-Ding für mich wieder so aufleben lassen. Sonst würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr laufen.
Wahnsinn. Also eigentlich denkt man ja, wer 100 Kilometer gelaufen ist und dann 200 Kilometer beim Trans Rockies, der ist extrem sportlich. Wenn dein 5-Kilometer-Lauf mit 20 so anstrengend war, heißt es, du warst vorher eigentlich nicht so sportbegeistert?
Genau das. Ich bin unglaublich unsportlich. Ich finde es so witzig, dass manche mich tatsächlich Athletin oder Sportlerin nennen. Also damals zu Schulzeiten hätte das irgendwer gesagt, dass mich mal jemand Sportlerin nennen würde. Meine Sportlehrer hätten laut losgelacht, wirklich. Sport ist ja eigentlich so ein Schulfach, da kriegt jeder eine 1 geschenkt. Ich hatte nie eine 1 auf dem Zeugnis. Also ich bin wirklich unglaublich unsportlich. Das kann meine Schwester bestätigen, die ist Tanzlehrerin. Ich habe fürs Abi mal so einen Tanzkurs gemacht. Die hat mich mal zur Seite genommen und gesagt, boah, Juliane, ey, du bist echt die Schlechteste hier, ne? Das geht ja gar nicht. Also ich habe keine Koordinationsskills. Also Laufen ist halt so ein Ding, du musst ja nur einen Fuß vor den anderen setzen und das kriege ich hin. Und deswegen bin ich dann auch beim Laufen geblieben, ich habe alles mal ausprobiert. Ich weiß nicht, so Sachen Tischtennis, Tennis, Badminton, Schwimmen, Leichtathletik, aber ich war immer zu schlecht. Selbst so Fitnessstudio-Kurse, sowas wie Zumba oder so, ey, da musste ich mal eine Stunde so einen Kurs verlassen, weil ich immer gegen die anderen gerempelt bin. Also ich kann einfach nichts sportlich, aber Laufen ist halt so schön, du ziehst die Schuhe an und gehst raus und musst einen Fuß vor den anderen setzen. Mehr musst du ja nicht können. Das kriege ich hin und das ist so schön. Deswegen bin ich dann beim Laufen geblieben.
Klasse. Vielleicht motiviert das ja auch den einen oder anderen, damit anzufangen. Wie kam es denn dazu? Du sagtest, dein Papa, der hat dich da vielleicht auch ein bisschen angespornt und auch im Ziel auf dich gewartet. Was hat denn dazu geführt, dass du dann überhaupt diesen 5-Kilometer-Lauf gemacht hast?
Ja, das ist es halt. Diese Motivation, einfach, also diese Gemeinschaft, die dann ja auch entsteht. Mein erster Lauf, das war einfach nur, ja, das war so ein Radio im K-Lauf, da hatte ich mir ein Praktikum am Radio gemacht und es war irgendwie ganz schön, mit Kollegen so ein Event zu haben. Und das hat sich dann auch über die Jahre so gezogen. Diese Gemeinschaft bei solchen Läufen, das macht's voll aus. Das ist total schön, wenn man sich irgendwo trifft, wo dieser Wettkampf stattfindet, vorher noch zusammen essen geht, während des Laufs sich gegenseitig unterstützt, anfeuert oder auch zusammenläuft, im Ziel dann ein Bier zusammen trinkt. Das ist so eine echt schöne Motivation, dass man einfach ein schönes Erlebnis am Wochenende mit Freunden hat. Und das war die erste Motivation. Und das hat sich auch bis jetzt ist das noch genauso, dass ich das total genieße. Und dann gibt es immer leckeres Essen. Und du kannst ja auch, wenn du so viel läufst, so viel essen, wie du willst eigentlich. Das macht einfach echt Spaß.
Ja.
Das motiviert.
Du bist ja jetzt Juristin. Muss man als Juristin eigentlich mehr laufen, um den Stress loszuwerden?
Ja, guter Punkt. Ja, ehrlich gesagt ist es genauso. Also schon während des Jurastudiums war das so, da sitzt man ja unglaublich viel. Also alle denken mal, ich würde nur durch die Gegend laufen, weil auf meinem Instagram-Account sieht man nur mich in Bewegung. Bin auch schon mal gefragt worden, ob ich arbeitslos wäre und nur laufen würde. Nein, ich poste das nur nicht, dass ich am Schreibtisch sitze. Ich sitze halt 8, 9 Stunden am Tag am Schreibtisch. Mein Papa hat immer gesagt, ich habe Hummeln im Hintern und das ist auch so. Also ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, wenn man so viel sitzt und sich echt gar nicht bewegt. Ich habe da so ein richtiges Bedürfnis, mich nach so einem Arbeitstag in der Kanzlei oder eben schon damals im Studium nochmal rauszugehen. Und wenn es nicht laufen ist, wandern. Laufen ist halt irgendwie noch spaßiger, weil man dann auch Stress so ein bisschen abbauen kann, wenn mal im Job oder im Studium irgendwas stressig war, habe ich auch mal richtig Gas gegeben oder mich richtig verausgabt. Und danach ist die Batterie wieder voll. Also am Anfang, wenn man noch kein Läufer ist, ist das natürlich anstrengend, so da reinzukommen in den Flow und so ein gewisses Fitness-Level aufzubauen. Ich habe auch mit Wandern angefangen und bin noch gar nicht am Anfang so gelaufen. Aber wenn man so ein Fitness-Level hat, dann ist das so das perfekte Instrument, um Stress abzubauen. Das genieße ich halt jetzt auch noch total, wenn nach einem langen Kanzleitag nochmal kurz rauszugehen. Und wenn es nur ein Kilometer ist, ist es wurscht. Oder nur der Heimweg von der Kanzlei, das sind bei mir irgendwie 4 Kilometer. Das ist wirklich so heilsam. Danach bin ich dann wieder entspannt.
So, jetzt muss ich aber mal fragen, weil für mich ist es wirklich ein großes Rätsel, wie man Death Metal hören kann. Hat das auch eine entspannende Wirkung oder pusht dich das oder wie kommst du zu dieser Musikwahl?
Boah, total. Ich erinnere mich bei meinem ersten Marathon, das war der Frankfurt-Marathon, damals, da habe ich ein Metal-Lied die ganze Zeit on repeat gehört. Das pusht halt so, ne, wenn von Trivium war das, wenn die so screamen in den Liedern. Das pusht dich, das trägt dich so über die Strecke. Und das habe ich auch jetzt noch bei Wettkämpfen oder auch selbst bei Trainingseinheiten. Also wenn mein Handy leer ist oder der Kopfhörer kaputt oder so, dann gehe ich eigentlich nicht laufen. Also sei denn mit Freunden oder so. Oder ich genieße mal ganz bewusst die Natur und höre so die Geräusche und so, dann brauche ich auch keine Musik. Aber meistens und gerade so bei Wettkämpfen, da pushe ich mich durch die Musik. Und Death Metal ist halt da eigentlich ganz geil für. Das geht richtig gut ab.
Hast du da ein besonderes Lied, das du empfehlen würdest für alle, die das mal ausprobieren wollen?
Ja, von Parkway Drive zum Beispiel, Sleepwalker, das geht gut ab. Ich kann es nur empfehlen. Ich fand es bevor ich so viel gelaufen bin, fand ich Metal, glaube ich, auch gar nicht so toll. Es kam so in Verbindung mit dem Sport. Das ist so geil, wenn man dann Gas gibt und die Musik so dazu passt. Das ist wirklich Perfektion. Das ist besser als meditieren. Alle Sinne sind einfach nur glücklich.
Ich habe jetzt zwei Aussagen, die ich gerne mal vorlesen möchte, die mich fasziniert haben. Ich will nirgendwo anders auf der Welt sein als hier, voller Schweiß, Staub, Blut. Das ist mein Abenteuer, mein Kampf. Oder ständig schneiden die scharfen Spitzen in das Fleisch meiner Beine. Ich könnte ausweichen, aber das würde Zeit kosten. Lieber bluten als verlieren. Der Staub, den die Männer vor mir aufwirbeln, erschwert mir das Atmen und bedeckt mein Gesicht. Das klingt nach einer echten Kämpfernatur, und viel Leidensfähigkeit. Wie würdest du denn selbst deine drei großen Stärken beschreiben beim Laufen? Und wie kommst du zu diesem, ja, zum Metal passenden Einstellung?
Ja, da hast du echt so Passagen rausgesucht, da habe ich voll gekämpft. Also in dem Zusammenhang, das war der Dalmatia Ultra Trail letztes Jahr in Kroatien. Das war ein 118 Kilometer Lauf und ich preise ja mal an, hey, das Laufen soll Spaß machen und setzt euch keinen Druck und sondern ne, macht es einfach, dass ihr einen gesunden Geist in einem gesunden Körper habt, so wie das Essex-Motto ja irgendwie auch ist. Da stehe ich auch total hinter, aber ich habe halt manchmal, ganz selten mal Bock, bei einem Wettkampf mich völlig zu verausgaben. Und das war so ein Wettkampf, den wollte ich unbedingt gewinnen, weil ich war in dem Jahr irgendwie fit, weil ich viel in den Bergen unterwegs war. Und da habe ich echt alle Register gezogen, Metal in die Ohren und habe dann Gas gegeben. Und dann stört es dich auch nicht, wenn irgendwie Dornenbüsche dich komplett blutig schneiden. Du gibst dann einfach Gas, du bist dann voll im Tunnel. Und wenn du nach Stärken fragst, ich glaube, das ist so eine Stärke, die aber jeder Sportler leicht entwickeln kann. Also wenn man sich so ein Ziel setzt und darauf hinarbeitet, indem man trainieren geht, nicht nur so just for fun laufen, sondern mit Ziel vor Augen trainiert, dann entwickelt man diesen Fokus. Und das ist, glaube ich, schon nicht nur meine Stärke, sondern das ist einfach eine Stärke, die man durch diesen Sport dann entwickelt. Und dann ist man mental irgendwie so darauf eingespielt, dass Schmerzen und so weiter, Anstrengungen keine Rolle mehr spielen. Man gibt dann einfach Gas. Und das ist, glaube ich, die größte Stärke, die ich durch den Sport so voll ausbauen konnte. Und auch im Job, also wenn im Job dann mal was mega anstrengend ist und lang dauert, irgend so ein Projekt, was man durchkloppt, dann gibt man nicht auf. Und das ist so eine Sache, die ich, glaube ich, durch den Sport, also eine Stärke, die ich da voll ausbauen konnte, bin ich, das geht so Hand in Hand.
Also hat sich der Sport auch menschlich verändert?
Na, menschlich, ja. Ob mich das jetzt letztendlich verändert hat, der Sport hat mich zu einem glücklicheren Menschen gemacht. Ich glaube nicht, dass der mich jetzt ehrgeiziger gemacht hat. Eventuell hat er mich leidensfähiger gemacht. Das, was man, wie gesagt, dann ja auch in ganz vielen Bereichen nutzen kann für die Arbeit, im Sport, auch mal bei Streitigkeiten im Freundeskreis so. Und so, das auf jeden Fall. Der Sport hat mein Leben glücklicher gemacht, glaube ich. Also, es ist echt schön, was man da ausleben kann. Das ist toll, ja.
Ja. War das auch so dein schönstes Lauferlebnis, worüber du gerade gesprochen hast?
Ja, also ja, du hast es ja vorgelesen. Also ich war da ja wirklich im Gebirge da in Kroatien und das war schon sehr anstrengend. Ich hatte da meinen Fokus und so. Aber da dieser Moment, den ich da beschrieben habe, da habe ich nach rechts geschaut. Dann war da das Meer, was so geglitzert hat. Es war sternenklarer Himmel. Der Mond hat das Meer so beschienen und hat sich da drin wiedergespiegelt. Auf der anderen Seite waren die Berge. Da habe ich so die Umrisse gesehen. Und obwohl ich da so verbissen war und durch die Dornen da gelaufen bin, schon geblutet habe und das war anstrengend, ich habe geschwitzt und so, habe meine Stirnlampe zugehalten und bin stehen geblieben und habe nach oben geschaut, habe mich umgeschaut und habe das so bewusst genossen und habe gedacht, boah, ich will wirklich nirgendwo anders auf der Welt sein. Das ist gerade so was Besonderes, dass ich mitten in der Nacht irgendwie an so einem wunderschönen, atemberaubenden Ort bin, mitten in von so einem Abenteuer. Das werde ich nie vergessen. Also manchmal, wenn ich jetzt hier in München irgendwie laufen gehe, dann und irgendwie gar keinen Bock habe zu laufen, weil es gerade anstrengend ist und so, dann denke ich an diesen Moment zurück und denke so, boah, das ist geil, deswegen mache ich das und dann motiviert mich das wieder. Und ob es der schönste Moment war, weiß ich nicht, weil bei so Ultra-Trail-Wettkämpfen hat man oft solche Momente und die sind auch ganz wichtig, weil natürlich auch so Leidensmomente kommen, die gar keinen Spaß machen und da muss man dann immer wieder diese schönen Momente aufrufen im Kopf und die nochmal so nachempfinden, weil sonst übersteht man diese Leidensphasen nicht. Aber diese wunderschönen Momente, die sind es halt wert, die sind so intensiv, man fühlt sich das so lebendig, das Herz pocht total und bist so dankbar auch, dass du das machen kannst, dass dein Körper das irgendwie auch schafft, das ist unbeschreiblich, das muss man wirklich selbst mitgemacht haben. Und wie gesagt, ich bin eigentlich mega unsportlich, das kann an sich, wenn man Bock hat, kann das jeder gesunde Mensch erreichen und erleben.
Ja, vielleicht nicht in einem Jahr, ne, zum 100 Kilometer
Nee, nicht unbedingt. Da habe ich auch sehr gelitten. Das braucht halt Zeit. Aber in der Theorie ist es möglich, wenn man sich da Zeit für nimmt. Das ist ein guter Punkt.
Ja. Was willst du denn selbst als deinen größten Erfolg bisher einschätzen?
Mein größter Erfolg ist, dass ich meine Leidenschaft im Sport gefunden habe. Also, dass ich einen Ausgleich für meine Arbeit gefunden habe, dass mich das glücklicher macht, dass ich einen gesunden Körper habe, deswegen auch eine hohe mentale Widerstandskraft. Das ist so mein größter Erfolg, wenn man das halt Erfolg nennen will. Diese Erlebnisse, die Abenteuer in fremden Ländern, ist ja nicht nur Amerika gewesen, auch irgendwie Marokko oder Russland, dieses viele Reisen, fremde Kulturen kennenlernen, das ist die Lebensqualität, die man dadurch hat. Das ist ja so viel, was dieser Sport so in dein Leben bringt und so viel Positives. Das ist so mein größter, ja, in Anführungsstrichen, Erfolg. Und nicht so diesen 118-Kilometer-Lauf, den konnte ich ja letztes Jahr auch gewinnen, da in Kroatien, von dem wir gesprochen haben. Aber das sehe ich nicht als Erfolg. Das ist cool, es lief irgendwie alles glatt und so, das ist schön. Aber das ist so vergänglich. Aber was der Sport so ins Leben bringt, das Ganze drumherum, das ist so was Nachhaltiges, was mich irgendwie ausgeglichener macht. Das ist der größte Erfolg, definitiv.
Du bist ja echt dann auch viel rumgekommen. Gibt es da lustige Erlebnisse, die du hattest? Gerade Russland ist ja so ein Land, also ich liebe russische Literatur, deswegen finde ich das deswegen schon reizend. Hast du da irgendwie auch so lustige Begegnungen gehabt oder auch interessante Erfahrungen, die dich dann, also noch, wahrscheinlich kriegt man dann ja noch mehr Lust, die Welt zu bereisen, ne, wenn man so viel unterwegs ist.
Ja, total. Das Intensivste war eigentlich beim Transatlas-Marathon in Marokko, weil da hatte ich auch irgendwie voll Respekt vor. Das Auswärtige Amt rät Frauen eher ab, so auf unbefestigten Wegen da mitten in der Pampa unterwegs zu sein. Ich hatte echt voll Respekt. Das war ein richtiges Abenteuer, also für mich. Und dann war das aber so eine herzliche, wunderschöne Veranstaltung. Das ist auch so ein Sechstages-Event und man läuft eben über das Atlasgebirge in Nordafrika. Und das ist ja so organisiert, dass man in den Lehmhütten der Berber da teilweise unterkommt oder auch mitten in der Wüste irgendwie zeltet und so. Und da irgendwie, also gerade in den Lehmhütten, 2018 war das, genau, mit den Berbern irgendwie so am Feuer zu sitzen, da irgendwie den Eisenherztee, heißt der, glaube ich, zu trinken und irgendwie mitzubekommen, wie die da leben und was deren Themen sind und so. Das war richtig cool. Also da war ich total beeindruckt. Das erdet dich auch so. Du kommst dann zurück irgendwie nach Deutschland und siehst auch dein eigenes Leben irgendwie ganz anders. Wirst auch viel dankbarer für alles, was wir auch so haben. Oder denkst auch irgendwie Sachen mal um, wirst vielleicht auch minimalistischer. So in deiner Lebensführung. Das hat mich, was heißt verändert, aber mir nochmal einen anderen Blickwinkel so aufgezeigt. Und das ist irgendwie in jedem Land so, ne? Wenn du einfach siehst, ja Mensch, wie leben die Leute denn da? Also das ist schon sau cool. Genau, ich erinnere mich an eine Situation beim Transatlas-Marathon. Da bin ich mit einem Marokkaner gelaufen. Und dann hat er irgendwie Musik gehört und dann habe ich so gefragt, was er denn hört. Ich höre ja auch immer Musik beim Laufen. Er hat gerade einen Englisch-Podcast gehört, damit er halt die Sprache besser lernt. Hat er mich auch gefragt und ich so, ja, ich höre gerade Metallica und so. Und dann, er so, Metallica kennt er gar nicht und so. Und dann habe ich ihm das gezeigt und hat er voll das Gesicht verzogen, war so gar nicht seine Musik. Aber es ist halt so krass. Also man denkt so, oh, Metallica, das kennt irgendwie jeder Mensch auf der Welt und so. Ja, nee, das ist irgendwie so voll, voll westlich. Und weiß nicht, also das war halt irgendwie ganz witzig. Einmal mal so sich klar zu machen, ja, es ist irgendwie da alles auch ein bisschen einfach anders. Das sind mega lustige und schöne Begegnungen dann, wenn man dann sowas irgendwie teilt.
Ja,
Ja.
herrlich. Ach, großartig. Ja, es gibt ja beim Ultra immer so Phasen, die du auch schon beschrieben hast, wo man kämpft. Du hast auch mal gesagt, dass du dann ab und zu dazu neigst, dir leichte Ohrfeigen zu geben, dich zu kneifen oder Lieder zu singen. Hilft das?
Ja, total. Also gerade jetzt, ich habe so ein paar Wettkämpfe gemacht, bei denen man die ganze Nacht durchläuft. Und dann irgendwann ist man ja doch irgendwie so müde, dass man beim Laufen fast einschläft, weil das Laufen kann ja schon sehr monoton sein, Schritt, Schritt, Schritt. Und dann nickst du einfach weg. Und das ist Kacke im Hochgebirge. Also wenn da so ein ganz exponierter Trail ist, das ist halt doof, wenn du da runterfällst. Und das habe ich damals, ach ja, in Luxemburg zum Beispiel. Da war so ein Wettkampf, da habe ich mich dann teilweise irgendwie gekniffen. Oder jetzt auch vor kurzem im Pitztal, auch bei so einem 90-Kilometer-Lauf, da musste ich echt schauen, dass ich da irgendwie wach bleibe. Und singen hilft auch voll, gerade beim Downhill. Das ist noch nicht mal, um mich wach zu halten, sondern einfach, weil man so Bock hat. Dann hat man irgendwie ein geiles Lied und man guckt sich um, es ist niemand unterwegs, hinter und vor dir hört dich keiner. Und dann einfach so die gute Laune rauszulassen und beim Downhill irgendein Lied mitzusingen. Dann nicht unbedingt Metal vielleicht, das
Ich wollte gerade
versteckt.
sagen, ich glaube, ich würde mich total erschrecken, wenn hinter mir dann jemand mit
Schreit.
Metal.
So rumscreams. Nee, aber das ist schon, da merke ich immer so voll, dass man fühlt sich halt beim Trailrunning auch manchmal wie so ein Kind. Also es ist so, man rennt so durch den Dreck irgendwie, man macht sich wieder schmutzig, man singt einfach laut. Das würde ich ja sonst im Alltag auch nicht unbedingt machen, aber dieses Trailrunning ist so, du fühlst dich wieder wirklich wie so ein Kind, was rumspielt und singt und einfach fröhlich ist und das rauslässt. Man springt in eine Pfütze, man macht sich schmutzig und hat Spaß dran. Das lässt man dann richtig schön raus.
Herrlich, ja. Woran denkst du eigentlich in den letzten 10 bis 15 Minuten vorm Zieleinlauf?
Boah, endlich geschafft, die Kacke. Das denke ich so oft. Weil kurz vorm Ziel, dann bist du meistens schon völlig kaputt. Da habe ich nie schöne Gedanken. Da denke ich immer nur so, boah, das mache ich nie wieder. Gib mir endlich mein Bier. Ich bin dann meistens richtig aggro. Kurz nach der Startlinie bin ich mal voll motiviert. Und während des Rennens hat man auch mal irgendwie manchmal ganz inspirierende Gedanken. Ja, und denkt über alles Mögliche nach. Aber kurz vorm Ziel ist immer einfach nur so, reicht jetzt auch.
An wie vielen Rennen nimmst du denn so pro Jahr teil und was würdest du empfehlen?
Also dieses Jahr null, also eins, ne, Corona.
Ja.
Nee, letztes Jahr war das echt viel. Also da habe ich fast jedes Wochenende im Sommer einen Wettkampf gemacht, einfach weil sich das so angeboten hat und irgendwie Freunde immer Bock hatten. Das würde ich aber nicht empfehlen. Also kommt drauf an, wenn man Anfänger ist, dann reicht es ja auch erstmal, wenn man sich für ein Rennen anmeldet und das mal ausprobiert, ob einem das überhaupt taugt. Ne, das kommt natürlich echt voll drauf an, wie trainiert man ist, wie viel man Bock hat. Und vor allem würde ich niemals, wenn man viele Rennen laufen möchte, es darf echt nicht jedes Rennen so ein Highlight-Rennen sein, dass man irgendwie gewinnen will, weil das macht so viel Druck, da würde ich immer von abraten. Das kann einem voll den Spaß nehmen. Ich mache zum Beispiel oft auch Rennen einfach so, um mitzumachen. Dann weiß ich, ich werde auf keinen Fall gewinnen und vielleicht bin ich auch die Letzte, die ankommt, aber das ist egal. Einfach, man sollte da den Druck rausnehmen und man kann ja auch aus Spaß einfach mal sowas mitmachen. Dann gibt es immer leckere Verpflegungsstationen, dann kann man mit Freunden da irgendwie anreisen und einfach Lust an der Bewegung, Bock auf Bewegung, dass das so die Prämisse oder das Ziel sein sollte und nicht, dass ich irgendwie Stress zu machen. Das ist meine Empfehlung. Ich würde sonst den Spaß verlieren, wenn ich jedes Rennen so angehen würde, ich muss das jetzt gewinnen, dann würde ich das, glaube ich, schnell auch wieder sein lassen. Also echt nach Lust und Laune.
Ja, es ist ja auch, muss man mal ganz ehrlich sagen, bei vielen Ultraläufern schnell so, dass man nur noch rennt und keine Pausen macht. Wie handhabst du das so?
Nee, genau, das denken echt immer alle, dass ich da weil ich ja viel in den Bergen diese Wettkämpfe mache, dass ich da irgendwie nur renne. Das ist überhaupt nicht so. Das ist ehrlich gesagt sehr, sehr viel Wandern und Steigen. Wenn es sehr steil bergauf geht, dann steigt man. Und zwischendurch habe ich auch mal einen Down und dann wandere ich einfach oder so. Also es geht ja darum, dass man ins Ziel kommt. Und es muss dann echt nicht immer so ein Vorpreschen sein. Wenn ich keine Lust habe zu laufen, dann lasse ich es auch. Und ja, so gehe ich das dann an. Sonst, wie gesagt, sonst hätte ich da, glaube ich, schon sehr schnell den Spaß am Sport so verloren. Und ich hoffe, dass die Hörer das auch irgendwie nachmachen, weil ich habe so viele Freunde, die eigentlich sportlich sind und die eigentlich auch Lust hätten, mehr zu laufen und auch mal einen Wettkampf zu machen. Aber die denken, haben dann, trauen sich das immer nicht zu und denken dann, das würde ich nicht schaffen und das ist viel zu anstrengend. Und du läufst ja immer so schnell und viel. Aber so ist das gar nicht. Das muss man wirklich mal ausprobieren. Und ja, das ist letztendlich dann gar nicht so heftig, wie man sich das vorstellt. Und so ein 5-Kilometer-Lauf reicht ja auch erstmal. Und wenn man zwischendurch mal gehen muss, dann ist das gar keine Schande. Das ist völlig in Ordnung. Hauptsache, man kommt mit einem Lächeln dann ins Ziel.
Ja. Wie ist denn das? Gab es bei dir auch mal Momente der Angst oder so eine richtige Krise oder auch einen Lauf, den du abbrechen musstest, was irgendwie so dein schwerster Moment war bisher?
Ja, also Angst nicht wirklich, auch bei meinem ersten Ultramarathon, so wenn man durch die Nacht laufen muss, das ist natürlich immer so ein bisschen tricky. Aber eine Situation, das werde ich auch nie vergessen, das war letztes Jahr im Herbst. Da bin ich in Luxemburg einen Ultramarathon gelaufen und da war ich auch total fit und dachte, boah, das will ich auch gewinnen und so. Und hatte dann schon 80 Kilometer auf meiner Garmin und war führende Frau, irgendwie echt mit Abstand, war voll stolz und voll motiviert. Ja, und dann habe ich mich so umgeschaut und irgendwie auch nirgendwo andere Läufer unterwegs und war irgendwie komisch und hatte irgendwie ein ganz komisches Bauchgefühl, dass ich irgendwie falsch abgekommen bin. Dann habe ich den Rennleiter auch angerufen und habe gefragt, ey, kann das sein? Ich bin hier und hier, bin ich hier richtig? Und dann sagt er so, nee, da hast du dich aber ganz schön verlaufen, so locker 10 Kilometer irgendwie in die falsche Richtung gelaufen. Das war so ein Scheißmoment. Also wenn du so im Rennen bist und das die ganze Nacht dich durchgekämpft hast, das war auch so ein Rennen, da hatte ich irgendwie Magenprobleme, musste mich übergeben, trotzdem weitergekämpft und so und dachte, nee, ich bringe das hier zu Ende, ich gewinne. Also ich war richtig so im Fokus wieder. Ja, und dann auf einmal so die Ansage, du bist völlig falsch, du hast gar keine Chance mehr, irgendwie auf den richtigen Track zu kommen, sonst hätte ich am Ende irgendwie, keine Ahnung, 20 Kilometer mehr gehabt, wenn ich zurück hätte laufen müssen. Ja, und dann war das auch mein erstes Did Not Finish. Da habe ich dann abgebrochen. Und seitdem habe ich auch eine navigationsfähige Garmin, weil das ist so ein scheiß Gefühl, dass du eigentlich so gut performt hast, aber einfach zu dumm bist, den Weg zu finden. Das ist echt
Ja, das
scheiße.
ist deprimierend,
Das
ja.
war richtig deprimierend. Ja, also das war echt ein blödes Erlebnis.
Aber ist ja seitdem nicht mehr passiert. Nochmal,
Nee,
oder?
genau. Und sowas motiviert dann letztendlich auch. Danach bin ich dann in Kroatien gestartet und hatte dann richtig Bock, nochmal Gas zu geben, weil ich dachte so, nee, nicht nochmal. Und dann ist der Plan ja zum Glück aufgegangen. Und wie gesagt, mit so einer navigationsfähigen Uhr, ich habe die Garmin Fenix 6S Solar, die hält irgendwie auch so einen ganzen Ultra-Trail. Das ist irgendwie ganz, ganz gut. Damit fühle ich mich sicher. Also ich habe sonst gar nicht viel Equipment immer. Ich bin gar nicht so der Equipment-Fan. Ich habe so einen Glücksschuh und das ist der Fuji Trabuco Pro und halt die Uhr. Die zwei Sachen, die sind wirklich notwendig für mich, dass ich mich irgendwie wohlfühle und weiß, okay, ne, das alles andere ist eigentlich egal, was du letztendlich für einen Rucksack trägst und mein Gott, ne, passt schon alles, aber ein guter Schuh muss her und bei mir ist es halt wirklich, das ist mental so ein großes Ding, dass ich echt so einen Glücksschuh eben habe von Essex und eine Uhr seit diesem Verlaufen ist für mich eben auch ganz wichtig, dass ich weiß, ich komme irgendwie auch ins Ziel, auch wenn ich mich mal verlaufe. Ja.
Wie viele Schuhe läufst du dann so im Training? Also wie oft wechselst du die?
Ach, im Training schon, da trage ich schon öfter mal verschiedene, weil ich in München ja auch schon viel Straße laufe. Da laufe ich immer irgendeinen Essex-Schuh. Das ist immer so wie auf Wolken laufen. Das ist mir irgendwie ganz wichtig. Und da wechsle ich schon, da habe ich so, ja, so drei Paare, zwischen denen ich mal so hin und her switche. Und für Trail halt immer mein Fuji Trabuco Pro. Also bei den Trail-Wettkämpfen trage ich immer den. Also selbst bei so mehrtägigen, wo andere ständig ihre Schuhe wechseln, ich habe immer nur meinen Glücksschuh.
Was machst du eigentlich, wenn du nicht läufst?
Arbeiten? Nee, ich glaube, also ich lese zum Beispiel auch voll gerne. Das ist im Winter nämlich auch so, da mache ich schon weniger Sport, weil, also ich mag es einfach nicht, wenn es regnet, wenn es kalt ist, dann gehe ich gar nicht so gerne rauslaufen. Also das ist dann viel seltener und dann, keine Ahnung, liege ich auch einfach mal einen Tag im Bett und höre einfach nur Podcast oder lese oder bin einfach mit Freunden mal so unterwegs, dass wir was trinken gehen und so. Und das tut auch gut. Das finde ich auch wichtig. Also wenn sich bei mir alles so nur um Sport drehen würde. Und im Sommer ist es halt oft so, das sind manchmal Wochen, da habe ich nur mit meinen Sportfreunden, sage ich mal, da mache ich irgendwie nur Action und das ist echt viel. Und im Winter ist dann immer so eine Zeit, da wird das dann auch mal weniger. Und das genieße ich dann auch voll, dass man einfach nur gut isst, einfach nur mit Freunden rumchillt, einfach nur mal echt auch mal so an Schlechtwettertagen am Wochenende nur im Bett liegt und irgendwie, ja, sowas wie Podcast hören und so macht. So einfach so auf dem Körper hört. Und wenn mein Körper sagt, nee, ich habe keine Lust, ich will nicht raus, ist mir zu kalt und so, dann mache ich das auch nicht. Und deswegen, ja, das ist schon wichtig.
Schön. Welche Tipps würdest du denn anderen mitgeben? Also was du vielleicht gelernt hast selber oder dir selbst gern erspart hättest. Hast du da drei Tipps für unsere Hörer?
Ja, voll. Da bin ich voll froh, dass ich die mal raushauen kann. Also einen hatte ich schon so ein bisschen angeteasert. Das finde ich nämlich mal voll schade. Und zwar, der erste Tipp ist, sich nicht stressen lassen. Also alle, also viele in meinem Umkreis, die haben halt Bock auf Sport und auch mal so einen Wettkampf laufen, aber die trauen sich das, wie gesagt, nicht zu. Und das, weil sie so den Eindruck haben, man müsste besonders super schnell und super fit und alles sein. Und die lassen sich so stressen, auch dann von meinen Instagram-Bildern, da laufe ich ja meistens drauf, aber das ist natürlich auch viel Schein, also das ist ein Laufbild, ja, ich wandere aber auch viel während der Wettkämpfe und dieses, wenn man Bock auf Bewegung hat, dann sollte man sich nicht von sowas beeindrucken lassen, von anderen, die irgendwie super schnell sind und auch schneller als einer selbst, es ist doch egal, ne? Man sollte dann sich davon nicht abbringen lassen. Das finde ich total wichtig. Das war auch damals bei mir so. Ich dachte, oh, ich bin viel zu unsportlich. Ich Habe ja immer nur irgendwie negative Erfahrungen im Sport gemacht, dass Leute mich Körperklaus nennen und so. Ja, aber wenn man Bock auf Bewegung hat, dann nicht stressen lassen von anderen oder so, sondern einfach machen. Und dann der nächste Tipp wäre, ja, ruhig auch mal einen Wettkampf just for fun machen. Also, das heißt, Wettkampf, das hört sich nach Konkurrenzdruck und auch nach Stress und allem Möglichen an. Nee, das sind schöne Events, da kann man hinreisen, da kriegt man gut Essen, da trifft man auch neue Leute und Gleichgesinnte. So bin ich halt nämlich auch reingekommen und dran geblieben. Und das Letzte wäre, sich ein Team zu suchen. Also ob es ein Verein ist, ein lokaler, und es gibt echt in jeder kleinen Stadt irgendeinen Verein. Bei mir waren es die Essex Frontrunner. Also ich hatte. Ich mache den Sport ja jetzt schon 10 Jahre und irgendwann nach, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren war so der Punkt erreicht, da hatte ich alle großen Wettkämpfe, die ich so machen wollte, geschafft. Also was wie New York Marathon, Transalpine Run, also echt dicke Dinger. Und ich dachte so, jetzt habe ich ja schon alles erreicht und jetzt könnte ich eigentlich die Laufschuhe an den Nagel hängen und mache halt eher Bergsport oder so. Aber dann kam das mit Essex, also dass ich in dieses Team aufgenommen wurde, die Essex Frontrunner. Und das hat mich wieder so inspiriert. Das ist halt echt ein total bunt gemischtes Team an einfach Leuten, die Bock auf Bewegung haben. Das sind solche Leute. Die sind auch Ehrgeizige dabei, auf jeden Fall. Aber eben auch welche wie ich, die eigentlich die auch keinen Trainingsplan haben oder so, sondern einfach wirklich Bock an Bewegung und mit Freunden unterwegs sein und so klar den Sport schon so in den Lifestyle mit eingebunden haben, aber nicht so verbissen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich diesen Sport weitergemacht habe. Also die letzten 5 Jahre bin ich weiterhin gelaufen und habe Wettkämpfe gemacht, weil ich eben in so einem coolen Team war. Da bin ich auch total dankbar drum, weil das so viele schöne Erlebnisse und Erfahrungen sind. Weil wenn man das echt nur alleine macht, ich glaube, da verliert man schnell die Lust an dem Sport. Ja, das wären so drei Tipps.
Hast du denn einen Ort oder einen Wettkampf, den du unseren Hörern besonders empfehlen würdest?
Ein Ort oder ein Wettkampf. Für mich der schönste Wettkampf ist auf jeden Fall dieser Transatlas-Marathon in Marokko oder generell so Mehrtages-Wettkämpfe. Aber das ist schon, da muss man schon ein paar Jahre Lauferfahrung am besten haben. Sowas wie Transalpine Run, sowas wie Transatlas-Marathon oder Trans-Rockies Run. Wenn man Bock auf sowas hat, dann würde ich sowas empfehlen. Das ist nochmal 10-mal intensiver als jetzt so ein klassischer Straßenmarathon, so einen Tag irgendwie, den man dann in irgendeiner Stadt verbringt und läuft. Aber so 6 Tage sich über so ein Gebirge zu wandern oder zu kämpfen, zu laufen, wie auch immer, mit Teamkollegen um einen rum. Also das hat für mich so ganz tollen Trailrunning-Charakter. Das würde ich empfehlen, mal so ein Mehrtagesding. Es gibt ja auch so 2 oder 3 Tagesrennen.
Ja. Ja, was ist denn bei dir dann jetzt so das nächste Ziel? Hast du da auch irgendwas Exotisches vor? Ist ja jetzt gerade mit Corona ein bisschen schwierig, aber was steht bei dir an?
Ja, das ist wirklich total schwierig. Ich muss zugeben, ich habe vor 2, 3 Wochen einen Ultramarathon gefinisht im Pitztal. Und der war so anstrengend, weil ich ja gar keine Wettkämpfe dieses Jahr hatte und ich trainiere halt nicht richtig. Ich bewege mich immer nur viel im Alltag und dann habe ich aber trotzdem bei diesem Ultramarathon da im Pitztal mitgemacht und ich bin völlig ja, abgekackt, wenn ich das so sagen darf. Ich bin ins Ziel gekommen, aber. Also das war eher Kriechen als irgendwas. Das war so anstrengend. Und ich habe jetzt diese Pause total genossen, auch mal weniger zu laufen. Und sobald Corona das zulässt, habe ich schon auch Lust, so ein paar Sachen noch zu machen. Also es gibt zum Beispiel in China den Gobi March, heißt der, glaube ich. Also so ein Ultramarathon durch die Wüste da. Sowas würde ich voll gern mal machen. Aber konkret ist tatsächlich noch nichts geplant. Aber ich weiß halt, ich möchte nächstes Jahr, wenn es sobald möglich ist, gern wieder so ein Etappending machen und mal wieder so ein Ultramarathon, wie gesagt, in so Ländern, Regionen, die ich noch nicht so kenne, dass man wieder mal eine noch andere Kultur kennenlernt, noch mal neue Orte so genießen kann, neue Landschaften sieht. Da hoffe ich mal, dass das bald wieder möglich ist.
Ja, das ist echt eine schwierige Zeit, aber die stehen wir alle irgendwie durch
Ja,
und
genau.
motivieren uns gegenseitig. Und ich glaube, dieses Gespräch hat auch echt viele von uns motiviert, dann doch mal was Verrückteres auszuprobieren und dran zu bleiben. Wir wünschen dir auf jeden Fall, dass du fröhlich und gesund bleibst und noch viele Abenteuer erlebst. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, wer mehr über Juliane erfahren will, bei uns auf der Homepage gibt es da ein paar ganz interessante Informationen und auch schöne Bilder. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Juliane.
Tschüss.
Das war So läuft das Leben, der Running Podcast. Mehr Infos, spannende Reportagen und Tests gibt es auf unserer Website www.running-magazin.com.